Morgen.
Morgen.
Hi. So, liebe Gemeinde, genau, wer eine Bibel braucht, kann schnipsen und sich melden und der kriegt auch eine, denn ihr müsst heute viel mitlesen. Ja, schlag doch mal das Buch Ruth auf, denn Ruth ist gut und da sind wir heute. So, eigentlich wollte ich am Anfang einen Witz erzählen, damit ich nicht so angespannt bin. Das letzte Mal, als ich das hier vorne versucht habe, ging es voll in die Hose. Also, ich erzähle euch jetzt mal einen Witz. Also, das ist eine Schildkröte, ne? Die kommt zur Polizei. Und na, sie geht halt zur Polizei und: Herr Wachtmeister, ich will Anzeige erstatten. Ja, was ist Ihnen denn passiert? Beruhigen Sie sich mal. Ach, ich kann mich nicht beruhigen. Ich bin so aufgeregt. Also, ich bin gerade überfallen worden. Von einer Schnecke. Von einer Schnecke? Ja, eine Schnecke. Hat mich überfallen. Hat mir meine Handtasche geklaut und mein Portemonnaie war da drin und alles, mein Handy, alles. Ja, gut. Wie sah die Schnecke denn aus? Das weiß ich auch nicht. Es ging alles so schnell. Okay. Okay, wie macht eine Schnecke? Wie macht eine Schnecke, die auf einer Schildkröte reitet? Hui, hui, hui. Okay. Lass es beten. Das wird das hier heute nichts. Danke, Jesus, dass dein Wort gut ist für uns, Herr. Und ja, Herr, wir möchten heute Morgen zu dir kommen und ich bitte, Jesus, dass du dein Wort segnest für uns, Herr, dass wir dich besser kennenlernen können. Deine Gnade, deine Güte, deine Fürsorge, Herr. Danke, dass wir das alles in Ruths Leben sehen können, Herr. Und in Naomis Leben, Herr. Danke dir dafür und bitte dich, dass du dein Wort heute Morgen segnest, Jesus. Amen. Gut, Peter hat das Buch Ruth angefangen letzte Woche. Logischerweise in Kapitel 1. Aber nicht ganz bis zum Schluss. Und soviel ich weiß, sind wir ungefähr in Vers 19 stehen geblieben. Stimmt das, Annette? Ja. auf jeden Fall ist bis jetzt in dem Buch Ruth passiert, dass Naomi und ihr Mann, ich spreche den immer falsch aus, Elimelech, sind vor einer Hungersnot sozusagen geflohen und sind ausgewandert aus Israel. Und die zwei sind nach Moab ausgewandert, was neben Israel liegt, neben dem Toten Meer. Und sie sind dahin ausgewandert, weil sie halt Essen brauchten, weil sie dachten, da gibt es bessere Bedingungen für ihre Familien. Nun ist aber in dem Land Moab passiert, dass Naomis Mann gestorben ist und ihre beiden Söhne sind auch gestorben. Die beiden Söhne hatten sich in Moab zwei Frauen genommen, nämlich die Ruth und die Orpa. Heißt sie Orpa? Orpha? Orpa? Auf jeden Fall, diese beiden Mädels sind noch da. Ihre beiden Männer sind gestorben, die beiden Söhne von Naomi. Und nun entschließt sich Naomi, zurückzugehen nach Israel, nach Bethlehem, da, wo sie eigentlich herkommen, da, wo sie ausgewandert sind, wo sie vor dieser Hungersnot geflüchtet sind. Und mitten auf dem Rückweg nach Israel sagt Naomi zu den beiden Mädels: Komm, geht zurück nach Moab, da wo ihr hingehört, da wo ihr die Leute kennt, in euer Heimatland und macht einen Neuanfang. Versucht es nochmal. Nehmt euch nochmal Männer, gründet eine Familie. Ne? Fangt euer Leben nochmal neu an mit, ja, im Land Moab, mit neuen Männern sozusagen. Und zuerst sagen beide: Nein, das können wir nicht machen, wir wollen bei dir bleiben, wir haben dich so lieb und das geht nicht, wir wollen mit dir gehen. Und Naomi sagt: was erwartet ihr denn von mir? Ich hab nichts mehr zu geben. Von mir könnt ihr nicht mehr viel erwarten. Und letztendlich entschließt sich Orpa zu gehen. Aber Ruth bleibt bei Naomi und geht mit ihr. Da können wir ja mal ab Vers 14 lesen, Kapitel 1. Da erhoben sie ihre Stimme, also Orpa und Ruth, und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Also Ruth war wirklich fest entschlossen und trifft hier eine ganz mutige Entscheidung, nämlich mit nach Israel zu gehen, für sie ein fremdes Land, und bei ihrer verarmten, armen Schwiegermutter zu bleiben. Und eigentlich steht ihr Armut bevor. Das musste Ruth wissen. Ohne Mann, kein Geld. Arm. Mit ihrer Schwiegermutter. Aber sie ist treu. Und der Name Ruth bedeutet so viel wie Freundschaft. Und das sieht man ganz deutlich hier. Dann lesen wir in Vers 19. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten: Ist das Naomi? Und Bethlehem war damals eine kleinere Stadt. Heute hat Bethlehem laut Google Earth 23.800 Einwohner. Und damals waren es viel weniger. Wie viel, weiß ich nicht. Aber es war eine kleine Stadt. Vielleicht war es sogar einfach ein Dorf. Und das ganze Dorf kommt in Bewegung. Und die Frauen, die da wohnen, und die Männer, die kennen Naomi noch. Die kennen sie noch. Die haben miterlebt, wie Naomi ausgewandert ist. Die haben miterlebt, wie sich die Familie entschieden hat, rauszugehen, wegzugehen, ihr Glück sozusagen woanders zu suchen. Das haben die alles mitgekriegt. Und jetzt kommt Naomi wieder. Aber es sind 10 Jahre vergangen. Und 10 harte Jahre für Naomi. 10 richtig harte Jahre. Ihr Mann ist gestorben, ihre beiden Söhne sind gestorben. Und ich schätze mal, einige Sorgenfalten sind mehr in dem Gesicht dazugekommen. Und Leute sagen: Ist das Naomi? Naomi, bist du das? Wahnsinn, was ist passiert? Was ist mit dir passiert? Dieser Weg nach Bethlehem war auch ziemlich lang. Von Moab nach Bethlehem geht es die ganze Zeit bergauf. Das kann man auch in Google Earth sehen. Und wer weiß, worüber die Frauen geredet haben. Vielleicht hat Ruth gefragt: Ja, wie ist das mit deinem Gott? Wie ist das mit diesem Gott? Sie hat ja viel mitgekriegt von ihrer Schwiegermutter. Und sie hat sich dafür entschieden, gegen ihr Volk. Sie kommen an von diesem langen Weg und die Leute fragen sich: Naomi, bist du das? Sie kommen alle her. Aber was sagt Naomi darauf? Sie sagt, sie aber sagte zu ihnen in Vers 20: Nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Naomi ändert ihren Namen. Sie möchte gerne ihren Namen eintauschen. Naomi heißt lieblich, Mara heißt bitter. Und wir haben ja mehrere Personen in der Bibel, die ihren Namen sozusagen geändert haben. Wir haben Jakob, was Betrüger heißt, oder der Betrüger, oder der betrügt. Und Jakob wurde zu Israel, hat den Namen Israel gekriegt, Gott kämpft. Und wir haben zum Beispiel Saulus, der zu Paulus wurde. Und wir haben Naomi, die zu Mara werden wollte. Interessanterweise, in dem ganzen Buch Ruth wird sie keinmal mit dem Namen Mara angesprochen oder erwähnt. Das ist ihr Vorschlag. So fühlt sie sich gerade. Sie möchte gerne so genannt werden. Das nennt sie nur keiner so. Mara, bitter. Und ich glaube, jeder von uns kann irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, warum sie so drauf ist, warum sie bitter ist, warum sie nicht gerade in Freude in Bethlehem ankommt. Sie ist ehrlich, sie ist ganz ehrlich. Sie macht den Leuten da nichts vor und kommt und haha und schön hier zu sein. Ach, ist das alles schön hier. Und sie spielt nicht irgendwie die erfolgreiche Heimkehrerin. Könnte sie gar nicht. Sie ist ehrlich, sie sagt ganz klar, wie es ihr geht. Dass es ihr nicht gut geht, was ihr passiert ist. Und interessant ist Mara, falls ihr euch erinnert, ganz zurück im zweiten Buch Mose. Mara war eine Oase, wo die Israeliten hingekommen sind. Wir können das mal aufschlagen. Zweites Buch Mose, Kapitel 15. Das ist ganz interessant. Auch in Bezug auf Naomi, sehr interessant. Zweites Buch Mose, Kapitel 15, Vers 22. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, also Mose, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Und das Schöne am Buch Ruth ist, dass wir das auch sehen werden, dass Gott dasselbe mit Naomi macht. Er wirft einen Stock ins Wasser. Er macht die bittere Naomi wieder süß, wieder lieblich. Und das ist... Das werden wir dann auch später an den weiteren Sonntagen in den Kapiteln sehen. Naomi wird wieder, ja, wieder hergestellt, sie blüht wieder auf. Aber momentan, sie fühlt sich so, sie ist in Bethlehem angekommen und kann nicht mehr. Sie aber sagte zu ihm, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Sie ist ja gegangen mit ihrer ganzen Familie, und sie ist gegangen, um in dieser Fülle weiterzuleben. Ihr Mann und sie, ihre ganze Familie ist ja ausgezogen in das andere Land, um Fülle zu finden, um Essen zu haben, um ein gutes Leben zu haben. Sie sind nicht geblieben, sie sind gegangen, um diese Fülle zu finden. Aber was passiert? Sie kommen leer zurück. Gott nimmt ihnen da alles. Und Gott will Naomi dadurch, glaube ich persönlich, Gott will Naomi was beibringen. Er will ihr was zeigen. Er will ihr zeigen, bleib bei mir. Berge dich unter meinen Flügeln. Dann geht es dir gut. Wenn du mir vertraust, dann wird es dir gut ergehen. Und so kommt sie leer zurück. Sie sagt, warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Sie ist wirklich sehr betroffen. Und aus ihrer Sicht ist es so. Aus ihrer Sicht hat Gott ihr was Böses angetan. Sie kann es nicht wahrnehmen. Wir können ihr das jetzt zurufen. Tausende Jahre später könnten wir zurufen, Naomi, das ist für dein Bestes. Du wirst wahnsinnig daraus lernen. Gott hat eigentlich was Gutes mit dir vor, aber dafür war das nötig. Aber sie kann es in dem Moment nicht begreifen. Wie kann sie das auch begreifen? Wo wir uns auch daran erinnern, was letzten Sonntag Bill gesagt hat. Zum Beispiel die Schumeniterin, dessen Kind gestorben ist, auf dem Feld. Und sie zu Elisa geht, oder Elia, Elisa glaube ich. Ne? Und Elisa fragt, wie geht's dir? Und sie sagt, gut. Unbegreiflich. Oder Hiob, dessen ganze Familie stirbt an einem Tag. Und der seinen Kopf schert, sich kahl rasiert und erstmal eine Anbetungssession startet. Unbegreiflich, aber so war Naomi nicht. So konnte sie nicht sein. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kam nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Und was hat Naomi wohl gedacht? Sie kam nach Hause, alle Leute waren noch da, die Leute lebten noch, die damals bei ihrem Abschied gewunken haben, tschüss. Naomi, mach's gut, Gott segne euch. Na, lasst mal von euch hören, besucht uns mal. Alle noch da, alle wohlauf. Alle begrüßen sie, alle kennen sie noch. Ist das nicht Naomi? Die Ernte ist da. Die Leute leben gut. Das Land trägt wieder. Wie muss sich Naomi vorkommen, wenn sie das sieht? Wahnsinn. Sie muss wirklich denken, warum sind wir gegangen? Vielleicht war es ja auch gar nicht ihre Entscheidung. Vielleicht hat ihr Mann das gesagt. Wer weiß, warum bin ich gegangen? Den Menschen hier geht's gut. Ich denke, das war wirklich hart für sie, das zu sehen. Und sie sieht, wenn ich geblieben wäre, wenn ich Gott vertraut hätte, wenn wir nicht unser eigenes Schicksal in die Hand genommen hätten und gegangen wären, dann würden meine Söhne vielleicht noch leben. Das weiß nur Gott. Aber so war es nicht. Dann fangen wir an in Kapitel 2. Das ganze Buch Ruth ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Aber es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Zwischen Gott und Naomi und Ruth vor allem. Und Gott zeigt in diesem Buch, in der Zeit der Richter, die ja ziemlich heftig war, in so einer ganz kleinen, in so einer Kleinstadt-Idylle, wie sehr er die Menschen liebt und wie sehr er für die Menschen sorgen will. Vor allem auch halt für die, die es nicht so gut haben. Und das sieht man hier ganz deutlich in Kapitel 2. Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Boas könnte heißen, man ist sich da nicht so sicher, könnte heißen von scharfem Geist. Kluger Mann wahrscheinlich. Hat seinem Namen wahrscheinlich alle Ehre gemacht, denn es steht hier, er war ein angesehener Mann. Angesehene Männer in der Bibel waren zum Beispiel Kisch, der Vater von Saul, Naaman, dieser Hauptmann aus Syrien, der Aussatz hatte und sich dann hat heilen lassen in Israel. Und angesehen war zum Schluss auch Mordekai im Buch Esther, der später angesehen war beim König, ein hohes Ansehen hatte. Es waren alles Männer, die hatten Einfluss, die hatten was zu sagen, die waren rechtschaffen, denn man hat sie gerne angesehen. Nicht weggesehen. Er war nicht weggesehen, er war angesehen. Und er war einer, der geblieben war. Er hatte auch die Entscheidung damals, zu gehen. Vielleicht hatten sie ihn sogar gefragt, Boas, ey, willst du mitkommen? Wir wandern alle aus. Komm, hier hält's doch keiner aus. Aber Boas ist geblieben und er ist mittlerweile ein Mann von Ansehen. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und das ist ganz spannend zu sehen. Wir sehen hier in Kapitel 2 Gottes Fürsorge für die Menschen in drei Dingen. Und zwar einmal sorgt Gott für die Menschen durch sein Gesetz im Alten Testament. Er sorgt durch andere Menschen für Menschen und er sorgt ganz persönlich für seine Kinder. Und das ist super spannend hier. Denn erstmal dieses ganze Ehrenauflesen und so weiter, das war damals in Israel ein Gesetz, dass die Armen, die Fremden, die Elenden, die Witwen und Waisen das durften. Und zwar steht das in 3. Mose 19. Ihr müsst es nicht aufschlagen, ich lese es vor. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen. Und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Passt lieber auf, ich sage das. Das sagt nicht irgendeiner, ich sage das. Das ist wichtig, das werden wir auch noch sehen. Und in 5. Mose 23, Vers 25 steht, wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst, dann magst du Trauben essen nach Herzenslust, bis du satt bist. Das ist schön, ne? Ganz legal. Ins Erdbeerfeld. Ja, war damals so. Ist gut, ne? Aber in dein Gefäß darfst du nichts tun. Also lass deine Tupperschüsseln zu Hause. Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, dann darfst du Ehren mit deiner Hand abpflücken, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Also Gott hat ganz klar in seinem Gesetz gesagt, so und so, damit die Elenden, die Witwen, die Waisen, die sonst kein Einkommen haben, über ihren Mann trotzdem was zu futtern haben und dass es ihnen trotzdem einigermaßen gut geht. Das ist der erste Teil der Fürsorge Gottes für Menschen wie Naomi und Ruth. Und sie kennen das Gesetz, Naomi natürlich, Naomi hat es Ruth erzählt und Ruth macht sich auf. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf und traf zufällig das Feldstück des Boas. So ein Zufall. Sehr guter Zufall. Und das ist spannend. Es gibt super spannende Zufälle in der Bibel, die eigentlich gar keine Zufälle sind. So wie hier. Zum Beispiel die Samariterin am Brunnen, die zum Brunnen gegangen ist und zufällig saß Jesus gerade am Brunnen und hat sich ausgeruht. Was für ein Zufall. So konnten sie gleich ins Gespräch kommen. Oder zufällig, als Zachäus durch die Stadt ging, war Jesus gerade da und er konnte auf diesen Baum klettern und Jesus angucken. Solche Zufälle. Oder zufällig habe ich Laura damals in der Schule kennengelernt und habe mich zufällig in sie verliebt und dann zufällig bekehrt. Solche Zufälle gibt es. Ihr kennt sicher bestimmt genau solche Zufälle. Ich bin erst 26 Jahre alt und die meisten von euch sind ein bisschen älter. Ihr habt wahrscheinlich so einen Haufen Zufälle in eurem Leben schon entdeckt. Es ist schön hier zu sehen, wie Gott uns leitet, wie Gott seine Kinder leitet. Da ist keine fette Stimme aus dem Off irgendwie, geh aufs Feld, Ruth, dort triffst du deinen zukünftigen Ehemann. Nein, gar nicht. Das ist eher so dieser Impuls, Mann, ich habe Hunger, wir brauchen was zu essen, okay, ich gehe mal aufs Feld. Und zufällig kommt sie auf dieses Feldstück. So leitet Gott uns. Wir sehen es oft einfach im Nachhinein nur. Wenn wir zurückgucken, dann sehen wir, Mann, das ist ja abgefahren, wie das irgendwie gepasst hat und alles hat geklappt. Wahnsinn. So führt Gott oft seine Kinder. Also, sie traf zufällig das Feldstück des Boas aus der Sippe Elimelechs oder der aus der Sippe des Elimelechs war. Und siehe, Boas kam, und ich füge hinzu, zufällig. Nein. Kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Zufällig hat Boas gerade die Idee, Mensch, ich guck mal, was meine Leute so machen auf meinem Feld. Mal schauen, ob alles läuft, ob ich mit anpacken muss. Rein zufällig, genau zu dem Zeitpunkt, wo zufällig Ruth da ist. So schön, ne? Schöne Sache. Und wir sehen hier was Ungewöhnliches, nämlich wie Boas ist. Boas kommt jetzt ins Spiel und Boas ist sowas wie der Held in der Geschichte. Aber Boas ist wirklich außergewöhnlich für die Zeit. Wir müssen uns ja vorstellen, das spielt zu der Zeit der Richter, ja, zu einer ziemlich heftigen Zeit, zu einer Zeit, wo irgendwelche Leviten ihre Nebenfrauen vor die Tür geschmissen haben und diese Frauen vom ganzen Dorf vergewaltigt wurden. Oder zu einer Zeit, wo sich Leute ihre eigenen Priester angestellt haben. Ihr persönlichen Priester, persönliche spirituelle Berater. Ja, das war eine krasse Zeit. Das war was Besonderes, dass da ein Mann kommt und so mit seinen Knechten redet und so einen guten Einfluss hat auf die Leute, die er kennt. Und wir sehen, sein Ansehen ist nicht von ungefähr, sondern es ist berechtigt. Menschen merken es um ihn herum. Er sagte, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Israel ist damals immer wieder abgefallen. Götzendienst, alles Mögliche. Alles, was die Palette so hergibt. So war Israel damals. Aber Boas war anders. Das werden wir auch noch weiter sehen. Und der Knecht, Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Naja, kommt an. Guckt so, was seine Leute machen. Okay. Auf einmal, tsching. Moment mal. Die kenne ich überhaupt nicht. Wer ist denn das? Hab ich noch nie gesehen, das Mädchen. Naja, er fragt, wer ist das? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Okay, also man hat ihr wahrscheinlich angesehen, sie kam aus Moab. Keine Ahnung, ob das ihre Kleidung war, ihre Sprache, ihr Akzent. Der Schnitter wusste sofort Bescheid, das ist eine Fremde. Ja, er sagt Boas das. Und dann geht Boas zu Ruth und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie so aufsammelt und sieht so, oh, dieser Typ, ne? Boas kommt so, der angesehene Mann, und sie so, oh, ich bin ganz beschäftigt, ich bin hier viele Ehren, oh, bloß nicht hingucken, ne? Jetzt kommt auch noch der Chef hier an, ey, übelst. Ne? Kennt ihr doch, so vom Schwimmbad als Kind, ne? Wenn der Bademeister kommt, ne? So. Oh, ich schwimme hier ganz lieb, ich mache gar nichts, ne? Der Bademeister guckt übers Becken.
Ja, stimmt.
Also so. Ich habe nicht gerade die da nass gemacht. Ich bin nicht vom Beckenrand gesprungen, nein. Sieht man mir das an? Ja, sie hat, glaube ich, ein bisschen Angst. Aber er sagt zu ihr, hör mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Das ist cool. Das ist super. Aber das ist total nicht das, womit Ruth eigentlich gerechnet hat. Sie hat gedacht, er gibt dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, er gibt dir einen oder jagt dich vom Feld oder schlimmer, vergewaltigt sie. Man wusste es damals nicht als Frau, was so passierte. Das ist wirklich so. Es waren krasse Zeiten. Und auf einmal kam der Chef. Und das merken wir auch an der Reaktion. Wie reagiert Ruth? Wir merken ganz klar, dass sie damit überhaupt nicht gerechnet hat. Sie hat eigentlich mit einem Anschiss gerechnet oder so. Oder mit was Schlimmerem. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Und hier sehen wir, es ist nicht normal, wie Boas umgeht mit Ruth. Es ist nicht normal. Sie weiß ganz genau, sie ist eine Fremde und sie weiß ganz genau, hat vielleicht schon mitgekriegt, wie mit Fremden in Israel umgegangen wird. Und zwar nicht so, wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Und sie sagt, warum bist du so nett zu mir? Du siehst doch, dass ich nicht hierher gehöre. Du siehst, dass ich aus einem anderen Land bin. Ich weiß, wie ihr mit Leuten umgeht aus anderen Ländern. Ich weiß es doch. Ich habe es doch gesehen oder gehört. Wahnsinn. Total überwältigt. Sie weiß gar nicht, was sie sagen soll. Und mit den Fremden war das so in Israel. Die Sache, sie kam aus Moab. Sie war nicht nur fremd, sie kam aus Moab. Und Moab ist in Richter am Anfang der Feind Israels. 18 Jahre hat Moab über Israel geherrscht damals. Also die Israeliten mussten Moab sozusagen Tribut zahlen und die haben über die geherrscht. Dann kam der Richter Ehud und hat den fetten König von Moab abgestochen. Ja, in seinem Zimmer. Und der war so fett, naja, das könnt ihr selber lesen. Dann, daraufhin, hat Israel den Mut gefasst und hat gekämpft gegen Moab und 10.000 Moabiter umgebracht. So, das kann man ja schon mal sagen, die Beziehung der beiden Völker ist mindestens belastet, oder? Würde ich so sagen, denn die Geschichte Ruth spielt zur Zeit der Richter. Sie hat nicht damit gerechnet, dass der Typ kommt und ihr so eine Ansage macht. Ne? Ich bin auch Moabiterin, ich bin eigentlich deine Feind und ich bin fremd. Und was hat Gott zu den Israeliten gesagt? Wie sollten sie mit Fremden umgehen? Jörg hat das schon mal als wir durch Mose gegangen sind, eine ziemlich gute Predigt gehalten. In 2. Mose steht zum Beispiel, 2. Mose 22, das könnt ihr ja mal aufschlagen, damit ihr nicht einschlaft. Bisschen Bewegung, tut gut. 2. Mose 22, Vers 20. Da sagt Gott, den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen. denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien, ihr Geschrei gewiss erhören. Und mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Das hat Gott gesagt. Geht gut mit den Fremden um, mit den Schwachen. Geht gut mit ihnen um. Und in 5. Mose 10 Kapitel 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Recht schafft der Waisen und der Witwe und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Und ich füge hinzu, Fremde sind wir als Christen in der Welt, steht im Neuen Testament. Wir sind auch Fremde. Deswegen sollten wir auch mit Fremden gut umgehen. Denn der Herr, den Herrn, dein Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen und so weiter. War das denn so? Haben sich die Israeliten daran gehalten? Stimmt, ne? Nein, haben sie nicht. Deswegen sagen die Propheten auch an verschiedenen Stellen, zum Beispiel der Prophet Maleachi in Kapitel 3, oh Mann, wenn ich das jetzt finde, ihr müsst es nicht aufschlagen, könnt es, Kapitel 3, Vers 5. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden. Und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen. Und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Und auch Zacharja sagt was dazu. Zacharja Kapitel 7. Viel geblättert heute. Zacharja Kapitel 7, Verse 8 bis 12. Und das Wort des Herrn geschah zu Zacharja. So spricht der Herr der Herrscher an. Fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden und ersinnt nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schultern und machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Nichts wurde davon gehalten. Hesekiel 22,7. Hesekiel. Hesekiel. Sag immer Hesekiel. Hört sich an wie eine Käsesorte, ne? Oh, 500 Gramm von dem Hesekiel, bitte. Darf es etwas mehr sein? Nein, danke. Danke, das war's. Hesekiel, Vater und Mutter verachtet man in dir, es geht um Israel. Dem Fremden tut man Gewalt an in deiner Mitte. Waise und Witwe unterdrückt man in dir. Und so weiter und so weiter. Oh, falsches Kapitel. Warum ist Ruth so erstaunt? Ich glaube, wir können es verstehen, weil das nicht damals normal war, dass ein angesehener Mann zu seinen Feldarbeitern, die Fremde waren und Moabiter waren, in dieser Weise auf sie zugekommen ist. Es war nicht normal, es ist ungewöhnlich, wie Boas reagiert. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein, von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Hm. Vielleicht erinnert sich Boas in der Situation an Abraham zum Beispiel, der genau dasselbe durchgemacht hat, der letztendlich auch aus seinem Land gezogen ist und bei Gott Zuflucht gesucht hat. Und was spannend ist an dieser Sache, Boas hat bereits gehört, er hat von Ruth gehört, es hat sich rumgesprochen. Ne? Und wir ärgern uns ja oft über so Sachen, so schlechte Sachen, die sich rumsprechen, wenn unsere Kollegen über uns lästern oder über andere lästern, das kriegen wir dann auch mit. Man ärgert sich, ne? Warum spricht sich so viel rum? Warum weiß der schon, dass ich in den verliebt bin? Ne? Habe ich doch gar keinen verraten. Aber so ist das auch mit guten Sachen. Die sprechen sich auch rum. Und das finde ich toll. Ne? Wie geht uns das als Christen? Was spricht sich so über uns rum? Sind es die schlechten Sachen, unsere schlechten Eigenschaften? Oder daran musste ich einfach denken. Ne? Boas hat schon so viel von Ruth sozusagen gehört. Ne? Die ganze Geschichte weiß er eigentlich. Was wissen Menschen über uns? Das fand ich spannend. In Johannes 13 steht, sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Menschen erkennen nicht, dass wir Christen sind an fetten Diamantkreuzen, die wir uns umwerfen. Oder an so Rosenkränzen, die wir tragen. Oder an irgendwelchen christlichen T-Shirts mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Ne? Was ist das Kennzeichen? Was soll unser Markenzeichen sein, unser Kennzeichen? Die Liebe untereinander. Und das spricht sich hoffentlich rum. Und so war es bei Ruth. Ihre Treue hat sich rumgesprochen. Es wurde weitergegeben. Das war ungewöhnlich. Und Boas hat von ihr gehört. Und wir merken auch, Boas ist nicht nur angesehen und ist ein guter Geschäftsmann und hat ein tolles Feld und ist nett, sondern er denkt auch geistlich, er ist auch gläubig. Er kennt Gott, er weiß, dass Gott das belohnt, wenn man bei ihm bleibt, wenn man ihm vertraut, wenn man alles auf ihn setzt. Und das ist nicht nur ein Spruch bei Boas, denn er hat es gemacht, nämlich bei der Hungersnot damals. Und ich glaube, er redet wirklich aus Überzeugung. Das hat er wirklich selber erlebt. Dieses unter seinen Flügeln Zuflucht suchen. Das hat er wirklich selber auch gemacht. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Hier sehen wir das. Gott sorgt durch Ruth einmal durchs Gesetz, dann durch Menschen wie Boas, der ihr ziemlich viel zugesteht und sie mit versorgt auf einmal und ganz persönlich, indem er sie leitet und führt, nämlich zufällig zu diesem Feld. Und hier merkt sie das auch. Also er hat sie getröstet. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann. Ja, so ein bisschen tricky, ne? Ja. Hier, komm, lass mal zufällig so ein paar Sachen rausfallen, ne, wenn du gerade aberntest, irgendwie, damit sie richtig, ne? Warum macht Boas das? Sie soll wiederkommen. Ja? Sie soll sich denken, Mann, da habe ich so viel gekriegt, da gehe ich morgen wieder hin. Und dann kann er sie ja auch wiedersehen. Aber ein schöner Zug, finde ich, er macht das so im Geheimen. Ne? Er macht das nicht so, ey, du da, Knecht, ein Eva Gerste für meine neue Freundin. Ja? So ist er nicht drauf. Ne? Das muss man erstmal können, das so geheim, jemandem was Gutes tun, ne? Im Geheimen. Das ist schwer, oder? Wenn er das dann gar nicht weiß, ne? Dass man ihm gerade 100 Euro in den Briefkasten gesteckt hat oder so. Das macht man lieber so mit Geschenkband und hier von Stefan und so. Ne? Damit ihr nach Heroldegg fahren könnt. Hier, kommt, ich hab's doch. Ich meine, gut, ich hungere jetzt zwar zu Hause, aber ihr seid mir das wert und so. Nee, Boas ist anders drauf. Ne? Das finde ich gut. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend. Und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es ein Eva Gerste. Das sind ungefähr 22 Liter. Also zwei dicke Eimer voll. Und sie hob es auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Und da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen? Wo um alles in der Welt hast du heute aufgelesen? Hä? Und wo hast du gearbeitet? Was denn das? Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte: Der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder dem Lebenden noch dem Toten. Und da merkt man schon so ein bisschen, naja, Naomi wird wieder ein bisschen süßer. Sie ist nicht mehr ganz so bitter wie am Anfang. Gott hat schon den Stock ins Wasser geschmissen, den Boas-Stock. Und Naomi sagte zu ihr: Der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte: Schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Also sie darf wiederkommen und steht sogar unter seinem Schutz. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst, so kann man dich auf dem anderen Feld nicht belästigen. Und da ist wieder ganz klar die Zeit der Richter. Und ihre Angst, denke ich, ich glaube, es ist realistisch, ne? Die Frauen wurden damals belästigt auf den Feldern, wenn sie alleine da waren. Leichte Opfer, ne? So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Und zu guter Letzt möchte ich noch Psalm 91 mit euch lesen, denn ich finde, er passt vorzüglich zu diesem Kapitel und zu Gottes Fürsorge. Und Gott ist genau wie Boas ein Gentleman, denn er wirkt auch für Naomi und Ruth im Verborgenen. Er führt sie zufällig, führt er die Begebenheiten so, dass sich ihr Leben verbessert. Genau wie Boas, also nicht zufällig, aber heimlich so ein paar Ehren immer fallen lässt für Ruth. Und hier im Psalm 91 wird es nochmal deutlich. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt: Der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. So wie Ruth an Naomi hing. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und das wird auch in den nächsten Kapiteln ganz deutlich. Lass uns noch beten zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so besorgt bist um unser Leben, Herr. Und wenn wir unser Leben ja selber in die Hand nehmen, ohne an dich zu denken und ohne bei dir Zuflucht zu suchen, Herr, und einfach auswandern, von dir weggehen, Herr, dann dürfen wir nicht erwarten, dass du dass du uns segnest, Herr, sondern der Segen ist bei dir, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Mut gibst, Herr, dass du uns Hoffnung gibst, Herr, so wie du Naomi neue Hoffnung gegeben hast, Herr, dass du uns Ja, so wie du sie befreist von ihrer Bitterkeit, Herr, dass du uns befreist, Herr, von allem, was in unserem Herzen irgendwie bitter ist, was voller Sorge ist, Herr, wie es weitergehen soll. Ich danke dir, dass du für uns sorgst, Herr, durch Menschen und auch ganz persönlich, Herr. Danke für deine Leitung, für deine Führung, Herr, die wir oft gar nicht bemerken, Herr. Ich bitte dich einfach, Jesus, dass du, ja, ganz nah bei uns bist, Herr. Amen.